Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Es folgt nun mit Episode 66 die letzte des Kapitels Lifestyle der 1990er Jahre, der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In Folge 30 und dem Titel Lifestyle in den 1990er Jahren, privates Glück, Home Sweet Home, Leben und Reisen, geht es auch darum, wie ich dann Anfang der 1990er Jahre mein neues persönliches Lebensglück fand und wie ich dann auch ein gemeinsames Haus für uns in einer idyllischen Lage in Hannover kaufte. Diese Jahre waren geprägt von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich auch im Lifestyle der 90er Jahre widerspiegelten. Der wachsende Wohlstand war inzwischen sehr stark vom Konsum geprägt. Lifestyle in den 1990er Jahren, das Zeitalter der Unendlichkeit, ein Blick zurück auf den Millenniumwechsel, so heißt es dann in Folge 31. Damit endete dann nicht nur ein Jahrzehnt und nicht nur ein Jahrhundert, es endete ein Jahrtausend. Und es gibt in der gesamten Menschheit nicht viele, die so etwas erleben durften. Bevor es soweit war, ging es mit Gina auf ein paar Reisen in die USA. Zuerst einmal zum Weihnachtsshopping nach New York City und dann ein anderes Mal auf eine Tour durch die Südstaaten. Dixieland, Bayous, Soul Food Kitchen, Tabasco und Cajun Culture. In der Betrachtung des Lifestyles der 1990er Jahre und dem Millenniumwechsel wird deutlich, wie tiefgreifend gesellschaftliche und technologische Veränderungen unsere Werte, Gewohnheiten und Prioritäten geprägt haben und wir können daraus wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung unserer Zukunft ziehen. Die Entwicklung des Lifestyles der letzten 6 Jahrzehnte verdeutlicht die faszinierende Evolution von Traditionen, Trends und Technologien, die unser Leben in vielfältiger Weise geprägt haben und weiterhin prägen werden. Einfach reinhören in diese Episode und viel Spaß und Vergnügen dabei.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 1990er Jahren, privates Glück, Home Sweet Home, Leben und Reisen.
Gesellschaftlich waren die 90er Jahre in Deutschland geprägt von einem tiefgreifenden kulturellen Wandel und einem verstärkten Bewusstsein für Umweltfragen und soziale Gerechtigkeit. Insgesamt waren die 1990er Jahre eine Zeit des Wandels und der Neuorientierung, die den Lebensstil und die Gesellschaft nachhaltig bestimmten und die Grundlage für die Entwicklungen des 21. Jahrhunderts legten. Die Globalisierung gewann in den 90er Jahren an Fahrt, wodurch die Weltwirtschaft zunehmend vernetzt wurde. Internationale Handelsabkommen wie die Gründung der Welthandelsorganisation, WTO, trugen dazu bei, die Barrieren für den Handel zwischen Ländern abzubauen und den Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital zu erleichtern. Diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen spiegelten sich auch im Lifestyle der 90er Jahre wider. Der wachsende Wohlstand ermöglichte es vielen Menschen, einen Lebensstil zu führen, der vom Konsum geprägt war. Für mich ging es dann auch um Neuorientierung nach dem Scheitern des Landhotelplanes, um am Lifestyle der 90er teilhaben zu können. Und es ging für mich auch um Neuorientierung für mein privates Lebensgefühl.
Hierzu nun ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 24, Folge 27.
Für mich ging es nun um Neuorientierung. Das Ganze sollte dann auch als Work-Life-Balance meiner Lebensphilosophie entsprechen, Work less, life more. So musste ich mir erst einmal persönliche Fragen beantworten. Will ich wieder abhängig beschäftigt sein? Will ich meine Entscheidungen ab sofort unabhängig treffen wollen? Will ich die freie Gestaltungsfähigkeit und zeitliche Flexibilität über meine Tätigkeit haben? Will ich meine Ideen und Visionen frei umsetzen können? Will ich mir meine Herausforderungen selbst suchen? Will ich eigene Projekte verwirklichen und Geschäftsideen skalieren? Will ich mir meine Ziele selbst setzen? Will ich selbst von meinem Know-how und meiner beruflichen Expertise profitieren? Will ich aber auch noch einiges dazu lernen? Dieses alles stand somit auf meiner Checkliste. Und so ging ich Punkt für Punkt alles durch. Ja, ich wollte eigentlich nicht mehr abhängig beschäftigt sein. Check. Ja, ich wollte unabhängige Entscheidungen treffen. Check. Ja, ich wollte volle Gestaltungsfreiheit und Flexibilität. Check. Ja, ich wollte Ideen und Visionen umsetzen. Check. Ja, ich suchte neue Herausforderungen. Check. Ja, ich wollte neue Projekte und Geschäftsideen gestalten. Check. Ja, ich wollte mir meine Ziele selbst setzen. Check. Ja, ich wollte mein Know-how und meine Expertise selbst nutzen. Check. Und ja, ich wollte noch einiges dazu lernen. Check. Damit war mein neues Ziel definiert: Selbstständigkeit. Ich war zu dem Zeitpunkt frei und unabhängig, dachte ich jedenfalls noch. Auch wenn der Versuch mit dem Landhotel nicht geklappt hat, so sah ich das nicht als Scheitern an, sondern im Gegenteil als Ansporn und Herausforderung, es besser zu machen, und denen, die sich mir verweigert haben, wie diesen Bankautomaten zu zeigen, dass ihre Engstirnigkeit mich nicht hindert, das zu leisten, wozu ich in der Lage bin. Nun ging es also daran, den richtigen Weg in die Selbstständigkeit zu finden und die Geschäftsidee zu definieren und kreieren. Eine Spedition oder ein Kraftverkehrsunternehmen zu gründen, war nicht so meine Idee. Das würde zunächst dazu führen, dass man gegebenenfalls irgendwo als Subunternehmer in die Abhängigkeit eines anderen Unternehmens kommt. Es musste schon etwas sein, was einerseits eine Nische besetzt und andererseits ein Alleinstellungsmerkmal hat. So stieß ich dann in der Deutschen Verkehrszeitung, DVZ, auf ein Inserat unter Geschäftsverbindungen, wo ein Franchise-Konzept für rein auf den Bereich der Logistik ausgerichtete Personaldienstleistungen offeriert wurde. Das hörte sich zunächst sehr interessant an. Ein Franchise-System bot bei so einem Schritt in die Selbstständigkeit durchaus Vorteile: schnellerer Marktzugang durch erprobtes Geschäftsmodell, geringeres Risiko, Einstiegserleichterungen durch bestehende Strukturen, erprobte Dienstleistungen, aktueller Wissensstand, Schulungen und Weiterentwicklung. Demgegenüber standen aber auch Merkmale wie weitere Abhängigkeit, geringerer Einfluss, langfristige Bindung und vor allem Franchise-Gebühren. Das galt es erst einmal zu eruieren, deshalb nahm ich Kontakt nach dort auf. Da ich ja eigentlich, trotz meiner Verluste, noch einigermaßen monetär ausgestattet war, trieb mich nun auch keine Verzweiflung um, schon gar nicht, um nicht mehr am Leben teilzunehmen. Ich ließ mich so auch immer wieder regelmäßig in der Szene in Hannover blicken. So ging ich auch schon mal öfters in die Philharmonie gegenüber dem neuen Rathaus, wo am Wochenende auch immer Live-Musik mit Coverbands aus der Region geboten wurde. Speziell am Sonntagnachmittag, passte auch, wenn sonntags Fußball im Niedersachsenstadion war, lag ja dann auf dem Weg. Dort habe ich auch wieder nette Personen kennengelernt und interessante Gespräche gehabt. So war da auch eine Clique junger Damen. Eine davon, Uschi, arbeitete bei der Telekom und dort bekamen die wohl so alle 2 Jahre einen Kuraufenthalt für eine Schrottkur in Oberstaufen bezahlt oder bezuschusst. Und sie wollte nun jetzt im Winter dort runter für 4 Wochen zu so einer Kur. Nun wollte ich sowieso mal wieder zum Skifahren, eigentlich nach Bayerischzell, aber so habe ich dann mit Uschi verabredet, dass ich eine Woche auch nach Oberstaufen kommen werde zum Skilaufen. Mit ihr werden dann dort auch noch ein oder zwei weitere Kollegen aus Hannover sein. Wie das Leben dann eben so spielt, den Samstag, bevor ich am nächsten Tag, den Sonntag dann nach Oberstaufen fahren wollte, war ich noch im Maritim-Restaurant am Marschsee essen. Dort traf ich dann eine Frau, die mich vom ersten Moment faszinierte. Da alle Tische besetzt waren, offensichtlich wegen einer größeren Gesellschaft, und sie aber, wie das Schicksal es so wollte, allein an einem Tisch saß, fragte ich, ob ich mich dazu setzen dürfte. Wir kamen dann ins Gespräch. Sie hatte blonde, mittellange Haare, war 39 Jahre alt, schlank und hieß Regina, genannt Gina, eine sehr selbstbewusste Person, geschieden und wohnte in Langenhagen. Und so haben wir dann den ganzen Nachmittag und frühen Abend erst noch dort, bei einer Flasche Wein und später auch noch woanders zusammen verbracht. Es war ein verdammt schöner Tag und ich war wie geplättet, habe meine ganzen sonstigen Gockeleien unterlassen und mich sehr zurückhaltend verhalten, auch weil ich irgendwie überwältigt war. Leider fuhr ich ja nun erst einmal für eine Woche weg. Wir verabredeten aber, dass, wenn ich wieder zurück bin, wir wieder in Kontakt treten und uns dann auch noch einmal treffen wollten. Ich freute mich nun schon so sehr auf das Wiedersehen, dass mir die Reise gar nicht mehr so wichtig erschien.
Nicht gesucht und trotzdem gefunden.
Und so fand ich dann auch in den 90er mein neues persönliches Glück. Ich wurde dann tatsächlich häuslich, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Home Sweet Home hieß es dann in den 90er für mich.
Auch hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 29, Folge 31.
Gina und ich, wir wollten auch gemeinsam in die Zukunft gehen. Wir waren nun über 1,5 Jahre zusammen und es sollte jetzt auch für mich etwas Sesshaftes werden. Ich hatte ein wirklich gutes Gefühl, dass es diesmal klappen wird. Und so entschloss ich mich, ein Haus für uns zu kaufen, wo wir gemeinsam dann unsere Zukunft miteinander verbringen können. Gesagt, getan, Projekte ausgeguckt und besichtigt. Zunächst einmal im Umland, weil das dort gegebenenfalls günstigere Objekte geben könnte. Also einige Besichtigungstermine in der westlichen Region, im Süden von Hannover und auch im Osten, in Hemelerwald, wo ich ja auch bereits einmal gewohnt hatte. Das Objekt dort war ein Neubauwohngebiet mit Häusern vom späteren Trikotpartner von Hannover 96 und derzeitigen Namensgeber für das ehrwürdige Niedersachsenstadion. Nun muss ich dazu feststellen, dass die Optik die Qualität bei weitem überragte. Die Ausstattung war nach unserer Auffassung von minderer Qualität. Im Inneren waren Säulen als mediterranes Stilmittel aus Pappmaché verbaut. Insgesamt überzeugte dieses Objekt von allem, was wir ansonsten besichtigt hatten, am wenigsten. Offensichtlich bewegte man sich schon damals auf dem Niveau von Hannover 96. Einige der anderen Objekte waren dagegen durchaus für uns geeignet, aber leider lagen diese dann nicht so verkehrsgünstig oder insgesamt zu weit abseits von Hannover, da wir beide ja in Hannover bzw. in Laatzen arbeiteten. Wir hatten uns schon auf eine langwierige Suche eingestellt, als wir auf eine Immobilienanzeige in der Tageszeitung stießen. Dort wurde ein Atriumhaus im alten Dorfkern in einem südwestlichen Stadtteil direkt in Hannover angeboten, besichtigt und begeistert. Zunächst die äußere Umgebung mit historischem Dorfkern und einer Fachwerkkapelle, dazu die angepasste Architektur der anderen Häuser dort aus rotem Klinker, Holzfachwerkerkern und Gauben in steil geneigten Satteldächern, was insgesamt einen harmonischen Gesamteindruck machte. Das Haus selbst war das Eckhaus einer kommunikativen Hausgruppe aus 6 Gebäuden in U-förmiger Anordnung mit unterschiedlich gestalteten Eingangsbereichen. Alle Atriums sind einsichtgeschützt, alles in hochwertiger Ausstattung und da sich die Häuser noch im Bau befanden, gab es auch noch Möglichkeiten zur Mitgestaltung im Innenbereich. Eine urbane Idylle. Da musste ich natürlich sofort zuschlagen. Kaufvertrag, Notar und schon hatten wir ein neues Zuhause und das nun auch noch direkt in Hannover. Sehr verkehrsgünstig mit ÖPNV-Haltestellen direkt vor der Tür. Zur Innenstadt mit dem Fahrrad sehr bequem. Man brauchte nicht unbedingt mit dem PKW in die Stadt fahren. Naja, aber es war halt schon immer etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben. Nun noch schnell meine bisherige Wohnung verkauft und im November 1995 in das Haus eingezogen. Immobiliengeschäfte wurden nun für mich auch schon zur Routine.
Schaffe, schaffe, Häusle bauen.
Insgesamt waren die 90er Jahre eine Zeit des Wandels und der Dynamik, die den Lifestyle dieser Ära maßgeblich prägten und bis heute ihre Spuren hinterlassen haben.
Lifestyle in den 1990er Jahren, das Zeitalter der Unendlichkeit, ein Blick zurück auf den Millenniumwechsel.
Es war dann das Jahr 1994, als Gina und ich uns entschieden, dem Ruf zum Christmas-Shopping nach New York City zu folgen. Die kalte Dezemberluft füllte die Straßen von New York City, als wir uns in das pulsierende Herz der Stadt wagten. Die Lichter, die die Straßen säumten, tanzten im Glanz der Feiertage und verliehen der Stadt eine magische Atmosphäre, die uns unweigerlich in ihren Bann zog. In den Schaufenstern der berühmten Kaufhäuser glitzerten funkelnde Dekorationen und verlockende Angebote, die unsere Neugier weckten und uns dazu verführten, jeden Laden zu erkunden. Wir tauchten ein in eine Welt aus Luxus und Eleganz, umgeben von einer Flut aus Farben und Gerüchen, die unsere Sinne berauschten.
Dazu hier auch ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 28, Folge 29.
Und so machte ich mich dann mit Gina zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub auf den Weg nach New York City. Das war mal ein schöner Langstreckenflug mit so einer Begleitung und dafür gönnte ich uns auch Business Class. Wir hatten im Sheraton City Square eingecheckt, dem Hotel unmittelbar am Times Square, in dem ich das erste Mal in New York war, damals mit Mirko. Nun war es aber mal etwas anderes, im Winter dort in New York zu sein. Es war ganz schön kalt, aber strahlend blauer Himmel. So machten wir zunächst die übliche Sightseeing-Touren. World Trade Center Observation Deck, Battery Park mit Blick auf Liberty Statue. Dann einen schönen Fußmarsch durch Soho und Greenwich Village. Wir waren warm angezogen, so dass wir uns dann auch noch warm laufen konnten. Dann Empire State Building Observation Deck und nun hatten wir New York von oben in allen Richtungen gesehen. Obwohl ich ja nun schon ein paar Mal dort war, faszinierte mich diese Stadt und insbesondere diese Hektik immer wieder neu. Es war nun der erste komplette Tag hier und er neigte sich langsam, denn es begann bereits früh dunkel zu werden. Das ist eigentlich auch etwas, was New York City gerade so imposant macht, die bunte Lichterwelt der Leuchtreklamen und Großtransparente. Aber zu Weihnachten ist es noch etwas Besonderes, denn da kommt diese unglaubliche Weihnachtsdekoration und Weihnachtsbeleuchtung dazu, die dort überall angebracht ist. So, wie ich sie noch nirgends so imposant gesehen habe. Und der krönende Höhepunkt des Weihnachtsglanzspektakels ist dort an der Rockefeller Plaza, mit dem größten Weihnachtsbaum der USA mit einem 3 Meter großen Swarovski-Stern oben an der Spitze. Dazu die bunten Weihnachtslichter ringsum und die Eislaufbahn vor der Prometheus-Statue auf der Love Plaza. Da kamen dann richtige Weihnachtsgefühle auf. Am nächsten Tag ging es dann in die Shopping-Tempel. Zunächst natürlich Fifth Avenue, wegen Miet- und Ladenpreisen die wohl teuerste Straße der Welt. Wir begannen unsere Tour auf der Fifth Avenue im Atrium des Trump Tower. Direkt daneben befindet sich dann Tiffany & Co., was unbedingt ein Muss für Gina war. Allerdings hatte sie wohl nicht das Richtige gefunden, so dass meine Kreditkarte dort noch nicht belastet wurde. Nun gab es auf der fünften Jahr nun alles zu sehen und zu kaufen, was Rang und Namen hatte. Louis Vuitton, Prada, Abercrombie und Fitch, Fendi, Armani, Gucci, Versace, Cartier, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Rolex. Und da war jetzt zur Weihnachtszeit richtig was los. Um auch ein wenig runterzukommen von dem Konsumgetümmel, gingen wir auch einmal die St. Petrix-Kathedrale besichtigen. Aber gleich darauf ging es weiter, der Konsumtempel schlechthin auf der Fifth Avenue, 6 Fifth Avenue. Es ist ein Luxuskaufhaus mit einem gehobenen Sortiment. Hier dauerte der Aufenthalt nun etwas länger. Zwischendurch gab es dann für den kleinen Hunger die berühmten New York-Style-Hotdogs von einem dieser Straßenverkäufer. Weiter ging es dann natürlich noch zu Macy's, eines der größten Warenhäuser der Welt und bietet besonders mit seiner Weihnachtsdekoration ein sehr stimmungsvolles Erlebnis. Und den Abschluss der Shoppingtour bildete dann noch ein Besuch bei Bloomingdale's. Natürlich musste dort auch eine Kleinigkeit gekauft werden, damit man die berühmte Bloomingdale's braune Kulteinkaufstüte mit dem Schriftzug Medium Braunweg bekam. Sie wurden als die berühmtesten Einkaufstaschen der Welt bezeichnet. Nach diesem Tag, mit rundgelaufenen Füßen und einigen gekauften Kleinigkeiten, musste ich dann an der Hotelbar erstmal 2 bis 3 Manhattans zu mir nehmen. Der nächste Tag war dann ruhiger, es ging in den Central Park und dann rüber zur Metropolitan Opera und dann noch ins Museum of Modern Art, wobei mich hauptsächlich die Werke der Pop Art von Roy Lichtenstein und Andy Warhol interessierten. Am nächsten Tag verließen wir dann New York City wieder mit der Amtrak ab Penn Station bis Route 128, wo wir wieder von Peter abgeholt wurden.
Das Phänomen des Shoppings bei Frauen ist wie eine Expedition in den Dschungel.
Die 1990er Jahre brachten auch noch weitere inspirierende Reisen mit Gina in die USA, zum Beispiel 1996 dann in die Südstaaten, mit dem Erleben des Lifestyles dort in Dixieland und den BUs und der Kitchenkultur. Und es ging um Eindrücke, die auch durch die Musik beeinflusst waren.
Auch hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 26, Folge 32.
Die Geschäfte liefen und im Büro war nun auch jemand, der die Prozesse von dort steuern konnte. Deshalb machte ich mich mit Gina dann im Sommer mal wieder auf den Weg in die USA. Diesmal ging es aber direkt in die Südstaaten, zunächst nach New Orleans am Mississippi Delta, am Airport einen Mietwagen übernommen, mit dem wir dann von dort aus eine zweiwöchige Rundreise durch den Süden unternehmen werden. New Orleans bot dann alles, was man an Klischees des amerikanischen Südens so brauchte. Zunächst einmal die Umgebung abgefahren und dort auch durch die Sümpfe im Mississippi Delta mit freilebenden Alligatoren. Zu einem Aufenthalt in New Orleans gehört natürlich auch eine Fahrt mit einem Raddampfer auf dem Mississippi und ein Besuch im French Quarter und der weltberühmten Bourbon Street. Es ist ein beeindruckendes Bild, dort die alten bunten Gebäude mit den schmiedeeisernen Balkons zu betrachten und auch das bunte Leben in den Straßen. Besonders hat uns auch die Intensivität der Klimaanlagen beeindruckt, die aus den offenen Türen der dortigen Lokale eine kalte Luft herauspusteten. So war zwar der ganze Körper durch die schwüle Hitze dort im Delta aufgeheizt und wurde dann immer auf der Seite, mit der man an diesen offenen Türen vorbeiging, mächtig runtergekühlt. Ebenso verhielt es sich in den Räumen der Lokale, die sehr weit runtergekühlt waren. Wir haben zwar dort die Kitchenküche genossen, mit Spicy Catfish, sehr lecker, sehr scharf, sehr authentisch, aber man war froh, wenn man sich draußen wieder aufwärmen konnte. Und wir dürften in unserem Hotel einen Sonntagsbrunch miterleben, mit traditionell bunt bzw. in weißen Anzügen gewandeten afroamerikanischen Einheimischen nach dem sonntäglichen Kirchgang, der dort richtig zelebriert wurde. Natürlich gehörte auch ein Besuch des Tabasco-Museums zur Besichtigungstour. Was wir allerdings nicht gesehen haben, war The House of the Rising Sun.
There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun.
Nach einigen Tagen New Orleans ging es dann los auf die Reise durch Dixieland. Es ging zunächst einmal in den Staat Mississippi und in die Hauptstadt Jackson, um dort ein weiteres State Capital in die Liste aufzunehmen. Mississippi, der Staat, der nach dem gleichnamigen Fluss und wohl auch nach dem gleichnamigen Lied von Pussycat benannt wurde. Nächstes Ziel war Sweet Home Alabama. Zunächst kamen wir in Tuscaloosa vorbei. Dort wurde gerade ein paar Tage vorher das neue Werk von Mercedes-Benz US eingeweiht, wo unter anderem die SUVs für den nordamerikanischen Markt hergestellt werden. Als wir dort vorbeikamen, waren noch die ganzen Girlanden von der Eröffnungsfeier vorhanden. Weiter ging es nach Birmingham, wo wir übernachteten. Die Fahrt ging dann Richtung Tennessee. Auf dem Weg nach Nashville kamen wir auch in der Gegend von Lynchburg vorbei. Lag zwar etwas abseits unserer Route, war aber ein Muss, dort vorbeizuschauen. Man kannte das ja von damals aus der TV-Werbung. Lynchburg lag in den Hügeln von Tennessee. Und als wir dort ankamen, sah es tatsächlich so aus wie in der TV-Werbung. Ein verschlafener Ort, dort in den grünen Hügeln. Aber der Grund, weshalb wir dort waren, wir wollten den Spuren von Master Jack folgen. Und tatsächlich, wir wurden dann auch durch die Distillerie geführt, wo seit 1866 der Tennessee Whisky hergestellt wird. Wir haben dort die Destillate gesehen, wie sie durch Holzkohle aus dem Holz der umliegenden Wälder filtriert und in uralten Eichenfässern gelagert wurden. Alles Handarbeit und hergestellt in historischen Gebäuden. Wir haben die Quelle gesehen, wo das Wasser für den Whisky aus dem Berg läuft, und wir waren im Büro von Master Jack, wo noch der Nagel aus der Bodendiele herausragte, in den er getreten ist und sich die Blutvergiftung zuzog, an der er verstarb. Ja, es war alles wirklich so wie in der TV-Werbung. Gemütlich, volkstümlich und authentisch, oder? Natürlich war das nur eine dieser wunderbaren, hochprofessionellen, amerikanischen Besichtigungstouren. Als Logistiker habe ich mich schon gefragt, wo die Millionen Flaschen von Jack Daniels hergestellt werden, die weltweit versandt werden. Das haben wir tatsächlich aber nicht zu Gesicht bekommen. Die Fabrikation, Lagerung und Distribution lag wohl hinter den Hügeln dort. Aber trotzdem, alles eine sehr beeindruckende Show und Illusion. Noch eine Anmerkung dazu: Moore County, in dem Lynchburg liegt, ist Dry County. Dort darf immer noch kein Alkohol verkauft und konsumiert werden seit der Prohibition. Ich war wieder einmal beeindruckt davon, wie die Amis Entertainment verkaufen. Und tatsächlich, die Leute, die da im Ort rumliefen, sahen wirklich so aus, wie die Typen in der Werbung. Und noch etwas zu Lynchburg: Hier lebte bis zu seinem Tod 2020 auch Little Richard. Es ging dann weiter für ein paar Tage in die Music City nach Nashville, Tennessee. Unser Hotel lag dort direkt am Cumberland River. Der Fluss schlängelte sich in mehreren Schleifen durch die Stadt Nashville, und auf dem Wasser verkehrte dann auch so eine Art Wassertaxi, mit dem man verschiedene Punkte in der Umgebung und Downtown Nashville, mit Einstieg direkt am Hotel erreichen konnte, so auch Opryland USA. Opryland USA war ein Themenpark in einem Vorort von Nashville, Tennessee. Der zum Opryland gehörende Vergnügungspark wurde 1997 geschlossen und in das Einkaufszentrum Opry Miles und den größten Hotelkomplex der Welt, der nicht an ein Spielcasino angeschlossen ist, namens Gaylord Opryland Resort und Convention Center umgebaut. Wir haben aber den Vergnügungspark noch kennengelernt. Und das, was für mich am meisten beeindruckend dort war, war natürlich die Grand Ole Opry, mit der 4400 Zuschauer fassenden Konzerthalle, das Mekka der Country Music. Die Grand Ole Opry ist die langlebigste Radioshow der US-Rundfunkgeschichte. Die seit 1925 allwöchentlich aus Nashville übertragenen Country-Musikkonzerte haben seit Jahrzehnten Kultstatus. Dort trat alles auf, was in der Country-Musik Rang und Namen hat. Am 2. Oktober 1954 trat unter anderem auch ein junger Sänger namens Elvis Presley in der Grand Ole Opry auf. Ihm wurde der Legende zufolge nach diesem einzigen Auftritt empfohlen, besser wieder als Lastwagenfahrer zu arbeiten. Nashville ist auch die Hauptstadt von Tennessee und so kam dann auch ein weiteres State Capitol auf meine Liste. Ein Gebäude, das im Greek Revival-Stil erbaut wurde. Downtown Nashville war dann eine dieser typisch amerikanischen Stadtkulissen, wobei es dort aber sehr viele Musikclubs und Honky-Tonk-Bars gab. Unter der Bezeichnung Honky-Tonk verstand man früher ein derbes und lautes Lokal oder auch Spelunke mit Alkoholausschank und Live-Musik. Die Rolling Stones hatten mit dem Song Honky-Tonk Woman, der auf dem Sound der 1940er Honky-Tonk-Musiker wie Hank Williams basierte, einen Nummer-1-Hit. Wir setzten dann die Rundreise fort über die Interstate 24 South nach Georgia. Eigentlich konnte man sich dort irgendwie zu Hause fühlen, denn der Staat Georgia wurde nach Georg II. Benannt. Er wurde als Prinz Georg August im Schloss Herrenhausen bei Hannover 1683 geboren und starb 1760 in London. Georg II. War von 1727 bis zu seinem Tod König von Großbritannien und Irland, deutscher Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg und nominell einer der Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg. Er war der zweite englische König aus dem Haus Hannover. Bevor es aber nach Georgia über die State Border ging, kamen wir durch Chattanooga. Die Stadt war ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt. Das Swingstück Chattanooga Choo Choo, in Deutschland wohl auch bekannt als Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg, wurde 1941 von Glenn Miller eingespielt. Es erzählt von einer Dampflokfahrt von New York City nach Chattanooga. Der Personenverkehr wurde allerdings völlig eingestellt und der 1909 im viktorianischen Stil erbaute und 1970 stillgelegte historische Bahnhof mit den alten Personenwagen in einen Hotelkomplex umgewandelt. In Chattanooga fuhren wir auf der I-75 South weiter. Dann ging es nicht nur wie bei Ray Charles, Georgia on my mind. An old sweet song keeps Georgia on my mind. Sondern auch real nach Georgia, das nächste Ziel war Atlanta. Dort hatten gerade zwei Wochen vorher noch die 26. Olympischen Sommerspiele stattgefunden. Unser Hotel befand sich etwas außerhalb, in der Nähe des Hartsfield-Jackson International Airport, dem derzeit größten Flughafen der Welt. Für den Besuch in Downtown Atlanta war geplant, von dort die U-Bahn der Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, MATA, zu benutzen. In der Nähe des Flughafens sollte sich eine Station befinden, wo wir das Auto auf einen P&R Parkplatz abstellen konnten. Nun ergab es sich, dass uns an der Rezeption des Hotels niemand wirklich sagen konnte, wie wir zu dieser U-Bahn-Station kommen können. Also machten wir uns zunächst auf die Suche. Eigentlich müsste das ja auch ausgeschildert sein, dachten wir. Wir hatten eine ungefähre Beschreibung, und danach war die Station auch nicht weit weg vom Hotel. Schildersuche aber zunächst erfolglos. Dann entdeckte Gina an einem dieser typisch amerikanischen Strommasten ein ganz kleines Schild, das offensichtlich den Weg zur MATA-Station zeigte. Wir folgten also diesem Hinweis, und tatsächlich wir waren bei der U-Bahn-Station mit großem P&R-Parkplatz. Nun konnten wir also mit der MATA unseren Besuch in Atlanta starten. Zunächst ging es zum Olympiakomplex. Besichtigung des Centennial Olympic Stadium mit einem Fassungsvermögen von 85.000 Zuschauern. Es war das Hauptstadion und war Schauplatz der Eröffnungs- und Schlussfeier und der Leichtathletik-Wettbewerbe. Eine gigantische Anlage. Direkt daneben befand sich das Atlanta Fulton County Stadium mit einer Kapazität von 52.000 Zuschauern, wo unter anderem die Fußballwettbewerbe stattfanden. Zum weiteren Besuchsprogramm der zwei Tage in Atlanta gehörten dann noch Underground Atlanta, ein unterirdisches Einkaufs- und Unterhaltungsviertel im Viertel Five Points in der Innenstadt von Atlanta. Dort auf der Plaza befindet sich auch unmittelbar das Coca-Cola Museum. Da gab es auch kostenlos Cook aus einem Springbrunnen. Atlanta ist ja auch die Hauptstadt des Staates Georgia, deshalb kam dort natürlich auch das Georgia State Capitol noch mit auf meine Liste. Natürlich ging es auch auf die Peachtree Street, die berühmteste Straße Atlantas, mit ihren exklusiven Geschäften und Restaurants. Wir besuchten dort einmal ein Planet Hollywood Restaurant. Selbstverständlich gehört in Atlanta auch ein Abstecher in das Foyer von CNN dazu. Was wir aber nicht gesehen haben, war Tara, sowie Scarlett und Red, da waren wir wohl ein paar Jahre zu spät gekommen. Von Georgia ging es nun wieder zurück nach Alabama. Nächster Stopp war die Hauptstadt Alabamas Montgomery. Auf der Fahrt dorthin sind wir immer wieder mal runter von der Interstate und durch Tabak- und Baumwollplantagen gefahren, um den Süden richtig aufzunehmen. Und dann durch die kleinen Orte mit den kleinen typischen Shotgun-Houses. Montgomery ist bekannt als die Stadt der Bürgerrechtsbewegung. Wesentlicher Auslöser hierfür war 1965 die Weigerung von Rosa Parks in einem Bus, in dem nach weißen und farbigen Fahrgästen getrennt wurde, ihren Platz für einen Weißen zu räumen. Auch Martin Luther King Jr. lebte und arbeitete als Pastor in Montgomery. Als Hauptstadt des Staates Alabama gab es dort auch das State Capitol, was dann somit auch auf meine Liste kam. Dieses Capitol hat eine Besonderheit. Während Renovierungsarbeiten im Jahr 1985 wurden beide Kammern in das Alabama State House umgelagert. Hierfür musste der Verfassung ein Zusatz angefügt werden, der Sitzungen außerhalb des Kapitols erlaubt, da die Verfassung für die Legislative das Capitol als Tagungsort vorschreibt. Nach Abschluss der Renovierungen blieben die Kammern aber im Alabama State House. Am nächsten Tag ging es dann weiter nach Mobile, das liegt genau in dem kleinen Zipfel Alabamas, der im Süden an den Golf von Mexiko reicht. Mobile hat einen wunderschönen Historikdistrikt mit viktorianischen Bauwerken, Shotgun Houses und Spanish Colonial Revival Gebäuden. Auch sehenswert war der Battleship Memorial Park, unter anderem mit dem Schlachtschiff USS Alabama. Auf der Fahrt zurück nach Louisiana und nach New Orleans ging es noch ein Stück durch den Bundesstaat Mississippi. Wir fuhren auch nicht über die Interstate, sondern über die Route 90 immer am Golf von Mexiko entlang. Im Ort Biloxi dort am Golf gibt es mehrere große Casinos und Resorts, die unter anderem von Native Americans betrieben werden. Dann noch eine Nacht in New Orleans, ab zum Airport, Mietwagen abgegeben und in den Flieger nach Boston.
Musik, köstliche Soulfood-Küche und Tabasco, die Südstaaten.
Dann endete ein Jahrtausend. Es gibt nicht viele, die so ein Ereignis einmal miterleben dürfen.
Und deshalb hier noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 29, Folge 2.
Die Silvesternacht 1999 verbrachten Gina und ich in der City von Hannover, am Kröpke. Dieses einmalige Ereignis wollten wir mit sehr vielen Menschen zusammen erleben, den Wechsel in ein neues Jahrtausend. Es gab natürlich sehr viel, was man mit diesem Ereignis assoziierte. Insbesondere die Fragen, sind wir privilegiert, dass wir das erleben dürfen? Was haben sich die Menschen damals beim ersten Jahrtausendwechsel wohl vom neuen Jahrtausend erhofft? Haben die denn überhaupt mitbekommen? Dem deutschen König und Kaiser Otto III. Wird bescheinigt, aus all seinen politischen Plänen im Sommer und Herbst 999 spreche nicht Angst vor dem Abschied des alten Jahrtausends, sondern Unternehmungsgeist für das Neue. Genau mit dieser Einstellung wollte ich auch das neue Jahrtausend begrüßen. Nun gingen im Vorfeld des Jahrtausendwechsels zwar Chaosbefürchtungen, wie der sogenannte Millennium Bug, also Komplikationen mit Datumsumstellungen in Computersystemen um. Aber ein befürchteter Zusammenbruch weltweiter Computernetze blieb aus. Wir waren dort am Kröpke mit einer Flasche Sekt im Rucksack und mit sehr vielen Menschen versammelt und warteten auf 24 Uhr. Überall waren Buden mit Getränken und Glühweinstände aufgebaut. Es war eine ganz ausgelassene Stimmung und ein buntes Treiben dort im Freien. Das Wetter spielte auch mit, es war nicht allzu kalt und trocken. Auf einer Bühne gab es Live-Musik. Es herrschte pure Zuversicht und Optimismus. 5 Jahrzehntwechsel hatte ich ja schon erlebt. Nun also wartete ich hier nicht nur auf den 6. Jahrzehntwechsel, und nicht nur auf den 1. Jahrhundertwechsel, nein eben auch auf einen Jahrtausendwechsel. Und dann war es soweit, das neue Jahrtausend wurde eingezählt. Tausende Stimmen zählten den Countdown runter. Dann brandete der Jubel auf und mit einem ohrenbetäubenden Hallo wurde das Jahr 2000 begrüßt. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen und beglückwünschten sich gegenseitig. Mir lief ein Schauer über den Rücken, nun war es soweit, wir begrüßten tatsächlich ein neues Jahrtausend. Und nun lag die weitere Hoffnung in dem, was das neue Jahrtausend bringen wird. Ich sah diesem Jahrtausend mit der Zuversicht Kaiser Otto III. Entgegen, nämlich wie dieser auch bereits vor nunmehr 1000 Jahren mit Unternehmungsgeist das Ganze anzugehen. Die Feierlichkeiten am Kröpke dauerten noch eine ganze Weile bis weit in den Morgen des neuen Millenniums hinein.
Der Millenniumwechsel war ein epochales und einmaliges Ereignis, das weltweit von Millionen Menschen mit Feiern und Reflexionen begleitet wurde, während es gleichzeitig eine Vielzahl von technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen einläutete.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.